Wir sprechen heute mit Uli Lenz. Er ist der zweite Vorstand des Gründwerks und Partner und Co-Owner von Autocon. Auch selbst Entrepreneur mit einem Compliance-Check. Und wir sprechen über Kritik und über Neugier, die man aushalten muss und sich bewahren sollte. Er erzählt von seiner Konzernkarriere, von Vertrieb und natürlich von seiner Selbstständigkeit und auch seiner Arbeit als Mentor hier im Gründwerk. Und wenn ihr wissen möchtet, was er unter positivem Vorgaukeln versteht, dann hört euch die Folge bis zum Schluss an. Herzlich willkommen, Uli. Schön, dass du da bist.
Ja, schönen Dank. Ich bin gerne da.
Herzlich willkommen bei Startup Kompass. Gründest du noch oder jonglierst du schon mit Herausforderungen? Hier bekommst du alle wichtigen Infos, hilfreiche Tipps und inspirierende Geschichten rund ums Gründen. Silke nimmt dich mit in den Alltag des Gründwerks, dem Gründerzentrum in Dachau, und spricht mit faszinierenden Persönlichkeiten aus der Startup-Szene.
Uli, was war dein erster Job und was hast du da gelernt?
Mein erster offizieller Job war in der Tat nach dem Studium. Ich habe da bei Hyundai Deutschland angefangen, zum Startup der Marke Hyundai in Deutschland. Nachdem ich BWL studiert habe, habe mich aber in dem elterlichen Betrieb schon, als ich 16 oder 17 war, mit dem Thema Automobilhandel befasst. Und wenn man so will, war das eigentlich so der erste Job.
Was hast du da gemacht?
Wir haben ein Autohaus gestartet.
Okay.
Ja, wir kamen aus einem Landmaschinenhandel an mehreren Standorten. Das war irgendwie eine schwierige Phase in der Zeit. Und dann haben wir überlegt, was wir noch machen oder zusätzlich machen könnten. Und ja, dann habe ich selber die Bewerbung bei verschiedenen Automobilimporteuren geschrieben. Und einer hat uns tatsächlich einen Händlervertrag gegeben. Da war ich dann tatsächlich, ich glaube, ich war gerade 18, konnte die Autos dann auch mal fahren, die wir verkauft haben. Ja, so ging das los.
Und dann kam dein Studium und dann kam Hyundai. Was hast du da gemacht?
Da war ich Assistent des Vertriebsleiters. Und zu der Zeit, das war im Grunde spannend, das war der erste Koreaner am deutschen Markt. Man hat versucht, die Erkenntnisse, die Japaner über möglicherweise 10, 15 Jahre gesammelt haben beim Import von Fahrzeugen nach Deutschland, hat man dann mit Hyundai versucht zu beschleunigen, waren auch relativ viele Führungskräfte, mein direkter Vorgesetzter auch, waren Topmanager von Mazda vorher gewesen und der hat die ganzen Erfahrungen mitgebracht und dann hat man versucht, die Marke in Deutschland zu etablieren, was auch erstaunlich gut gelungen ist.
Das war bestimmt super spannend, den deutschen Markt dann.
Ja, alleine die Tatsache, wir sind im süddeutschen Raum, haben hier den Import gestartet, das heißt die Büros und auch die Arbeitsplätze waren da. Und alleine so einem Schwaben zu erklären, wie man Hyundai schreibt, ja, und dass Hyundai ein Automobilhersteller ist und dass es außer Mercedes und Porsche ja noch andere Automarken gibt, ja, war im Grunde jetzt im Nachhinein betrachtet eher was zum Schmunzeln. Hat aber auch viel erzählt von der Kultur, wie sozusagen etablierte Industrie auf Neuentwicklungen zunächst mal reagiert. Und mit den ersten größeren Erfolgen, die wir dann erzielt haben, ja, dann waren die Leute auf einmal eher neugierig, was man da so macht und was die Herausforderungen sind. Und am Anfang hat man, würde ich jetzt mal sagen, eher so die Markenposition von so einem Koreaner, den niemand kannte, belächelt.
Dann ging es ja auch weiter mit Autos. Also die haben dich ja nicht losgelassen ganz lange, oder? Wie ging es denn dann weiter? Bist du dann schon bei BMW gelandet?
Ja, nee, es gab noch in dem Konzern, der diesen Hyundai-Import betrieben hat, gab es noch andere Business-Geschäftsfelder und eins davon war Flottenleasing. Das heißt, man hat Leasing-Angebote für Unternehmensflotten gemacht, die mehr als nur eine Marke in ihrem Fuhrpark haben, was ja eigentlich damals schon der Standard war. Und diese Tochter- oder Schwestergesellschaft dann in dem Zusammenhang, hat mir den Job angeboten, da eine Marketingabteilung aufzubauen, weil das war schon ein wachsendes Geschäftsfeld, aber nicht besonders strukturiert und eigentlich auch kein Marketingthema bis dahin. Und dann hat man mir diese Marketingabteilung zugetraut. Das heißt, die Abteilung, das war eine Mitarbeiterin, eine sehr liebe Kollegin und ich, wir haben dann zusammen überlegt, wie wir das dann hinkriegen und haben das dann ja recht erfolgreich auch 2 bis 3 Jahre gemacht. Und dann kam der Ruf von BMW, die praktisch das gleiche Geschäft, Flottenleasing, auch für BMW sozusagen entwickeln wollten. Und ich war da bei der Gesellschaft, die dann gegründet wurde, war ich glaube, Mitarbeiter Nummer 12 oder 13. Und dann haben wir angefangen, praktisch das, was ich vorher versucht habe, schon zu etablieren, in der dann kleineren Gesellschaft, dann auch für BMW auf Deutschland-Ebene entsprechend zu entwickeln. Und war von Anfang an aber schon in ein europäisches Netzwerk eingebunden, weil die Idee von BMW damals gewesen ist, dieses Angebot europaweit, zumindest mal westeuropaweit auszurollen. Und da gab es dann auch schon die ersten Projektinitiativen, in die ich involviert gewesen bin. ja, so ging es dann weiter. Und dann, nachdem so ursprünglich mal das Ziel war, wieder nach Hause zu gehen, wir hatten zwischenzeitlich noch einen zweiten Betrieb gegründet, weil sich das doch ganz erfolgreich angelassen hat, bin ich dann aber auch beruflich über Frankfurt in München gelandet, wo ich immer irgendwie auch schon hin wollte. Und von daher gab es für mich dann im Grunde irgendwie in Verbindung mit München und Automobil keine anderen Szenarien, als da zu bleiben.
Du hast dann ja eine ganz schön lange Konzernkarriere auch absolviert.
Mhm. Ja.
Aber irgendwann bist du dann ja auch noch ins Ausland gegangen.
Ja, ja, es waren eigentlich relativ früh schon immer internationale Funktionen bei BMW und erstaunlicherweise alle immer irgendwie mit Aufbau zu tun gehabt. Und dann kam tatsächlich nach einer Phase, wo ich mich um das Thema Internet 2.0 gekümmert habe, international kam das Angebot, Geschäftsführer der Financial Services Tochter in Skandinavien zu werden. Das war 2014, kamen die Diskussionen auf und 2015 sind wir mit unserem jüngsten Sohn, der damals 11 war, dann nach Stockholm gezogen und das war das Regional Office für die Gesellschaft in Stockholm. Und wir waren verantwortlich für die Märkte Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark und Baltics.
Wie war die Erfahrung in Schweden?
Ja, also ich würde sagen, nach schon erheblichen Anstrengungen, gerade in den ersten 2 Jahren, gerade was so diese kulturellen Learnings anbetrifft, also wir, und ich weiß, du warst ja auch in Stockholm, du weißt ja, wie das ist, man wird ja in der Regel ganz gut vorbereitet, dass man eigentlich erstmal sich bewusst sein muss, dass man die Kultur erstmal lernen muss, aber dieser Lernprozess halt unheimlich lang gedauert.
Ja.
Und deswegen waren die ersten 2 Jahre waren schon sehr mühsam. Gleichzeitig die Familie an einen neuen Standort gebracht. Da hat man erstmal ein erhebliches Fund, schlechtes Gewissen zu bewältigen. Aber das lief dann so nach einem Jahr, lief es dann nach einem halben, dreiviertel Jahr schon irgendwie besser. Und so nach 1,5 Jahren, glaube ich, habe ich mein Team besser verstanden, mein Team auch mich besser verstanden. Und dann hatten wir die beste Zeit meines Konzernlebens. War praktisch, wenn man so will, von 2017 bis 2020.
Wir haben uns ja kennengelernt tatsächlich bei einem Stammtisch vom Grundwerk.
Mhm.
Und irgendwie sind wir drauf gekommen, irgendwann hast du mich gefragt, was ich denn mache. Also ich kannte niemanden an dem Abend, deshalb war das für mich so ein Sprung ins kalte Wasser, einfach mal auf so eine Netzwerkveranstaltung zu gehen vom Grundwerk. Damals gab es dieses Gebäude noch gar nicht, sondern nur die Stammtische. Ich weiß, irgendwie sind wir drauf gekommen, da habe ich gesagt, ich war in Schweden und du dann, nee, wirklich, sprichst du Schwedisch? Dann gleich auch Schwedisch gefragt oder ich war völlig überrumpelt. Aber ja, sehr spannend. Wir haben uns da nicht getroffen, waren aber zu Zeiten zeitgleich quasi in Schweden. Unsere Kinder sind zur gleichen Schule gegangen, ja, aber wir haben uns irgendwie nicht getroffen.
Ja, Stockholm ist ja schon auch eine große Stadt, muss
absolut
man sagen. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe tatsächlich auch in Schweden und überhaupt in Skandinavien immer versucht, sehr stark mit den lokalen Menschen mich zu verbünden. Und du kennst es ja, also dieses Deutsche treffen Deutsche im Ausland,
ist nicht
war
so spannend.
Gar nicht mein Ding.
Ja, einfach auch, um in die Kultur einzusinken. Also das ist ja ganz pragmatisch gedacht.
Ja.
Ja? Wenn man sich dann nur mit Deutschen umgibt, dann spricht man nur Deutsch, dann bleibt die deutsche Kultur so verhaftet im Kopf und man will sich ja einlassen auf das Land und die Kultur und die Sprache. Und das war immer für mich so ein Treiber, zu sagen, ach, die Deutschen treffe ich auch wieder in Deutschland, versuche ich lieber die Schweden hier zu kontakten. Ging mir genauso.
Ja, ja, und ein paar haben es dann auch ausgehalten. Ein paar Schweden haben es dann ausgehalten.
Ja.
Mit mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist aber auch für beide Parteien, war das jetzt auch nicht so leicht. Ja, also wir als sozusagen Newcomer an so einem Standort, der kulturell sehr, sehr geprägt ist. Und ich sag mal, sich da Kontakte zu entwickeln, die eher auf der persönlichen Ebene sind, ne? Und keine Business-Netzwerke, weil da gab es auch zig Angebote, wie überall wahrscheinlich für internationale. Aber so ein Netzwerkgedanke im klassischen Business-Sinne, das war jetzt auch nicht mein Ansinnen, nach Feierabend sowas zu betreiben. Und so wirklich an die privaten Menschen hinzukommen, und das muss man schon sagen, so offen und sympathische Schweden sind, also so richtig nah in diese schwedische Kultur einzudringen, das dauert eine Weile. Und da muss man sehr viel Geduld mitbringen, sehr viel Neugierde, ist eigentlich wie ein Business.
Was die Schweden ja auch immer machen, gleich im ersten Gespräch, ist, sie versuchen irgendwie eine persönliche Verbindung zu dir aufzubauen. Also irgendeine Connection, die sie finden und auf der sie aufbauen können.
Ja.
Und aber dann der Aufbau, der dauert dann sehr
genau,
lange.
Genau, ja, ja, das ist so, du erst Moment denkst, ach, das ist ja ganz nett, ja, den fragen wir gleich mal, ob wir uns mal irgendwie privat am Wochenende treffen können. So weit kommt es erstmal nicht.
Nee, ja. Das stimmt. Ja, das macht man nicht, richtig. Ja. Aber wenn man dann mal eingeladen wird, ist
dann,
es
umso, ja, dann viel
umso
schöner.
Schöner,
genau.
Ja. Genau.
Das ist dann echte Wertschätzung.
Ja, mhm. Total. Ja, und in der Arbeitswelt, wie hast du das da wahrgenommen? Was machen die Schweden anders als?
Ja, das Interessante ist, dass meine Kollegen in Schweden diese Frage nach einer gewissen Zeit tatsächlich auch mir gestellt haben. Allerdings später, als ich dachte. Also diese Neugierde, wie arbeitet man so in Deutschland? Ja, oder ich habe ja auch, ich sag mal, mit vielen internationalen Märkten gearbeitet. Ja, kannst du mir uns mal erzählen, wie die Engländer das machen oder was hast du bei den Franzosen gesehen? Das muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht besonders stark ausgeprägt bei den Schweden. Also da war immer so der Punkt für mich zu sagen, ja, entwickelt mehr Neugierde. Weil auf der Reise neugierig zu sein, lernst du noch so viel Themen mehr, die du anwenden kannst, ausprobieren kannst, die dich bereichern. Da fand ich, die schwedische Kultur war mir da ein bisschen zu passiv, wenn ich ehrlich bin. Habe das aber auch so formuliert, das war jetzt auch ein ganz offener Dialog, wo diese skandinavische Kultur halt total überzeugt ist, diese Energie, die man aufbringt, Lösungen zu entwickeln und schnell zu ersten Ergebnissen zu kommen. Also diese 80-20, was dann bei uns hier irgendwie so ein theoretischer Grundsatz ist, ja, nicht zu perfekt zu agieren, möglicherweise auch ein bisschen Deutsch, das haben die Schweden, glaube ich, in der Kultur schon längst verinnerlicht. Also die gehen auf diesen sogenannten MVP, gehen die sowieso schon, jeder für sich selber. Wann ist das Ding so weit, dass man damit laufen kann? Also die Energie und auch die Lösungsfähigkeit bei jedem Einzelnen und auch im Team ist sehr stark ausgeprägt. Und dann kommt noch dazu, und das macht das natürlich umso stärker, wenn du dahin fällst, weil irgendwas nicht geklappt hat oder weil ein Business jetzt doch nicht funktioniert. Unglaublich, wie viele dann angerannt kommen, dich aufheben, aufpäppeln. Kannst dich vorstellen, wie bei so einem Marathonlauf, ne? Du kannst jetzt nicht mehr und denkst dir, komm, wie komme ich hier von der Straße? Ja, die lassen dich nicht von der Straße. Dann kommen die alle an, peppeln dich auf und du gehst weiter. Alleine schon zu wissen, dass das nichts ausmacht, wenn man hinfällt, gibt schon irgendwie so einen positiven Spirit. Ja. Und dann, glaube ich, ist auch die Kultur und auch die Regulatorik wird ja oft verteufelt. Ich würde sagen, in Schweden gibt es überraschenderweise relativ viele Regeln.
Absolut, finde ich auch.
Aber das ist für die Menschen kein Problem. Ja, man kennt die Regeln, man hält die Regeln ein und damit geht's gut. Ja. Und von daher muss ich sagen, ist auch ich starte jetzt mal unkompliziert was, probiere mal was aus. Da ist jetzt keine, ich sage jetzt mal, Wochen, Monate lange Vorprüfung erforderlich, sondern da macht man mal. Ja, die Regeln kennt mehr oder weniger jeder und daran hält man sich und dann geht man los. Also und diese Agilität, die dann bei uns geschult wird, wenn du dann Scrum Master ausbildest oder was weiß ich, haben wir auch schon einige Projekte, wir beide auch schon erlebt. Das würde ich jetzt sagen, ist tatsächlich Bestandteil der skandinavischen Kultur. Und was aus meiner Sicht sowohl Skandinavien als auch hier im deutschen Umfeld, was ich halt schon merke, ist, und das haben sie, wir haben Schwierigkeiten, mit Kritik zu arbeiten. Ja, man sagt ja immer Kritikfähigkeit, Selbstkritik, shit on the table. Es scheint irgendwie so eine menschliche Hürde zu sein, ja, egal ob du jetzt in Stockholm oder in Oslo oder in München geboren bist, so eine richtige vorbehaltlose Auseinandersetzung mit kritischen Beobachtungen, ja, um praktisch morgen das anzuwenden, was du heute gelernt hast. Das ist ein Entwicklungsschritt, den die Skandinavier genauso vor sich haben wie die Deutschen. Und was ich so beobachte, ist das irgendwie so eine generelle Schwäche im Businessumfeld. Und ich befasse mich tatsächlich auch mit solchen Themen in verschiedenen Trainings, die wir anbieten, mit einer meiner beiden Gesellschaften, die ich seither gegründet habe. Dieses wie werde ich denn besser und wie schaffe ich es denn, kritische Themen anzusprechen? Und das ist erstaunlich, wie schwer das den Mitarbeitenden und den Managern wirklich fällt. Und da würde ich sagen, haben meine skandinavischen Kollegen noch Optimierungspotenzial.
Ja, die Schweden mögen ja auch niemanden auf die Füße treten. Also die sind ja sehr, sehr höflich immer und sehr zurückhaltend. Gerade das, was man auch merkt, wenn man versucht, Freundschaften zu schließen, sie warten halt erst sehr ab und wollen niemandem zu nahe treten. Mhm. Und das zeigt sich natürlich auch in der Arbeit, klar.
Ja.
Obwohl ich schon sagen muss, so dieses Team und wie du sagst, auch wenn dann mal Fehler passieren, sind sofort alle da, um Lösungen zu suchen. Also das Team steht halt ganz vorne und alle müssen mithelfen und alle sind auch Teil der Lösung. Und deshalb geht es dann auch, vielleicht am Anfang dauert es länger, das ganze Team immer abzuholen, aber wenn sie dann alle wissen, wohin es geht, dann rennen die los wie sonst was.
Ne? Absolut.
Dann haben die so einen Drive, das hat mich jedes Mal völlig fasziniert. Obwohl ich das durchaus auch kenne aus Deutschland, also auch in meiner Konzernkarriere war das auch so, dass man die Ärmel hochgekrempelt hat und dann, wenn es dann mal richtig bös war, dass man dann versucht hat, das zusammen zu lösen. Also ich glaube, das haben wir schon auch. Aber die Schweden machen es vielleicht schneller und galanter irgendwie. Ich weiß nicht. Also es ist, gehört einfach dazu, dass man auch mal einen Fehler macht. Und da haben die gar kein Problem damit.
Ja, unterschreibe ich. Es ist trotzdem so, dass die, ich sage jetzt mal, das größere Potenzial ja in dem nicht angesprochenen Bereich liegt. Und das finde ich generell bei Business Development, gerade wenn man sagt, okay, wir wollen uns entwickeln, wir sind heute noch nicht da, wo wir sein wollen. Wir nehmen uns eine Entwicklungsstrecke von 3-4 Jahren. Erstmal Glückwunsch, wenn man sich entscheidet, man nimmt sich die Zeit, ja, definiert aber auch die Schritte, ist dann variabel genug, diese Schritte dann durchzugehen. Trotzdem beobachte ich, ja, dass man im Zweifel die Learnings, die diese Überwindung erfordern, dass Kritik auch mal formuliert wird. Diese Learnings kommen im Zweifel zu spät. Ja, und ich merke das auch bei mir selber. Ich meine, es ist sehr menschlich. Ich frage ab und zu mal, wann hast du denn oder wann haben Sie denn das letzte Mal ein kritisches Feedback von einem Mitarbeiter bekommen? Müssen wir jetzt gar keine Antwort suchen, aber du weißt, was ich meine. Ja.
Aber ist es nicht mit dem Lob genauso?
Ja, aber da würde ich jetzt mal sagen, natürlichermaßen fällt einem Lob ja leichter.
Ja, das stimmt.
Ja, und das findet auch statt, muss ich schon sagen. Ich habe auch schon viele Mitarbeiter kennengelernt als Kollege und Führungskraft, die auch ewig lang kein kritisches Feedback mehr von einem Vorgesetzten hatten. Das sind die Diskussionen, aber dann ist meine nächste Frage, dann ist, wann haben Sie denn das letzte Mal ein kritisches Feedback von Ihrem Vorgesetzten? Wir müssen die wirklich überlegen, wann kam das letzte Mal? Und dann ganz häufig ist das so eine emotionale, ja, so aus dem Affekt heraus, aber so eine richtig geplante, guck mal da oder da, habe ich das gesehen, lass uns mal drüber reden. Und dann meine nächste Frage ist dann, wann hast du denn das letzte Mal nach einem kritischen Feedback gefragt? So, und wenn du diese Fragen alle stellst, merkst du, wir fühlen uns in dieser Komfortzone, Themen dann möglicherweise doch nicht anzusprechen. Fühlen wir uns doch wohler. Und jetzt komme ich zurück auf unsere gemeinsame Erfahrung in Stockholm. Da habe ich sogar festgestellt, dass selbst die Journalisten sich schwer tun, Missstände, ja auch sozial in der Bevölkerung, frühzeitig zu adressieren. Ja. Und da würde ich jetzt schon sagen, da sind wir hier möglicherweise in Deutschland schon aktiver, auch was so Selbstkritik anbetrifft. Aber wenn man das sozusagen versucht, als Entwicklungselement in den Lernpfad der Organisation mit zu integrieren, dann wird es mühsam.
Ja, aber ein wichtiger Weg, um klarer in der Kommunikation zu werden und sich vor allen Dingen zu verbessern.
Ja, ja.
Also ohne Feedback kein Verbesserungspotenzial, kein Lernen. Ne? Ja, super. Dann bist du also zurückgekommen 2020. Ja, und bist du dann wieder eingestiegen in den Konzern hier in München?
Ja, das war aber wirklich nur eine kurze Zeit. Ich glaube, das hatte zwei wesentliche Gründe. Das eine ist, das war für mich beruflich und auch für unsere familiäre Entwicklung wirklich eine super spannende Zeit in Skandinavien. Und wir haben dann am Ende auch wirklich gute Ergebnisse erzielt über das, was wir gemeinsam entschieden und entwickelt haben. Das aufzugeben war für mich schon ein Drama. Ja, nach 5 Jahren zurückzukommen und sich dann sozusagen aus gutem Grund in Konzernrollen wiederzufinden, war eine Erwartungshaltung, die ich komplett nachvollzogen habe, die mir aber schwer gefallen ist. Und hatte dann eigentlich schon nach einem halben Jahr ein Frustlevel, den ich in meinem Berufsleben eigentlich in der Form so gar nicht kannte. Und dann habe ich das Thema Automobil erstmal für mich beendet und habe mich bewusst mit anderen Themen befasst. Bin dann ausgeschieden und habe mich hier am Standort, wo wir wohnen in Dachau, umgeschaut, umgehört, vor verschiedene Entwicklungen gegeben. Dann kam mir das Thema Grundwerk auch auf über Gespräche, die ich so geführt hatte. Und hatte dann relativ schnell über die Gründungsaktivitäten vom Grundwerk gute, spannende Kontakte zu anderen Menschen, zu anderen Business-Themen, zu anderen Stories, zu anderen Entwicklungen, Profilen. Und das war für mich irgendwie eine wichtige und zu dem Zeitpunkt auch möglicherweise dringende Abwechslung. Und habe mich dann praktisch hier versucht, mal mindestens ein Jahr lang zu finden. Habe parallel schon auch ein kleineres Business gestartet mit einem Partner zusammen. Das war schon immer eine Idee, die ich in Skandinavien entwickelt habe. Wir haben uns da über, es klingt jetzt ein bisschen spießig, ja, Compliance-Services für Mittelständler auseinandergesetzt, weil wir hatten da in Skandinavien eine Banklizenz und ich musste mich sehr intensiv mit Compliance-Themen auseinandersetzen und habe die am Anfang erst gar nicht verstanden und habe es dann für mich simplifiziert und bin dann mit der Überzeugung nach Hause gekommen, man kann das simpel, aber trotzdem wirksam anwenden. Und meine Idee war, dass das möglicherweise eine Lösung ist, die anderen Mittelständlern gefallen könnte, und habe dann einen Entwicklungspfad gestartet mit einem sehr guten mittlerweile Freund und haben wir die Compliance Services für den Mittelstand gebaut, auch mit Softwareunterstützung. War sehr mühsam, aber jetzt haben wir gute Produkte und eine sehr gute Kundenakzeptanz. Ja, ganz interessant zu sehen, wenn man bei null mehr oder weniger anfängt, einen Sales Funnel aufzubauen, ja, den es immer irgendwie gegeben hat, ja, bei den Arbeitgebern, wo ich vorher war, nur nicht zu Hause in dem Laden. Da muss ich schon sagen, habe ich mich viel an die ganz, ganz, ganz frühen Tage erinnert, wo ich die ersten Mazdas an unsere lokalen Kunden in dem Betrieb verkauft habe, den wir mit meinen Eltern gegründet haben, oder die ersten Hyundais an Händler verkauft. Daran hat mich schon wieder erinnert. War schon ganz schön mühsam.
Ja, jetzt kenne ich Compliance auch eigentlich so aus dem Konzern. Da ist das natürlich immer ein großes Thema. Und ein wichtiges Thema, was auch immer im Arbeitsalltag wieder auftaucht. Wie präsent ist das denn bei den Mittelständlern?
Ja, also unter dieser Überschrift würde ich jetzt mal sagen, ist es in der gleichen Kategorie wie Regulatorik, ja, und Bürokratieabbau. Und
sehr unsexy.
Ja, das ist, ja, also wenn du noch nie Sales gemacht hast, ja, dann nimmst du am besten nicht Compliance, um es verkaufen zu üben, weil das ist wahrscheinlich für einen Einstieg zu hart. Ja, wir versuchen das immer anders zu interpretieren. Und gehen sozusagen, natürlich der Türöffner ist immer, du musst irgendwie deine Regeln und Anforderungen kennen. Du musst sicherstellen, dass du die Regeln einhältst, ja, und damit hast du auch einen gewissen Entwicklungsauftrag. Und wir sagen, wenn du es eh machen musst, dann mach's mit uns, ja. Weil dann erstens sind wir dabei, wir versuchen ja auch persönlich irgendwie auf dieser Ebene mit den Entscheidern dann auch, ich sage jetzt mal, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Und wir haben mittlerweile auch ein paar gute Fallbeispiele, auf die wir dann referenzieren können. Also von daher, ja, der Einstieg ist mühsam, man kommt nicht drum herum. Und dann am besten mit uns, das ist unsere Position, weil dann strengt es nicht ganz so an und wir haben viele Beispiele und erfinden nicht für jeden Mittelständler das Rad neu. Und was jetzt in dem Zusammenhang aber eine super spannende Entwicklung war, die wir, ich sag mal, vor 2 Jahren schon geahnt haben, ist, dass das ganze Nachhaltigkeitsthema auch sehr stark unter dem Aspekt von, ich sag jetzt mal, regelbasierte Geschäftsfeldentwicklung kommen wird. Und da war für uns der Ansporn zu sagen, wir versuchen das so effizient und lean wie möglich dann auch für unsere Kunden anzubieten. Und da gab es ja jetzt ein paar Entwicklungen, die große Anforderungen an den Nachhaltigkeitsbericht für Mittelständler. Die ist vom Tisch aus gutem Grund seit Februar. Trotzdem, was man aktuell dann auch beispielsweise in den USA sieht, ja, also ohne Regeln und ohne Kontrolle des Einhaltens, passiert halt das, was da gerade passiert. Von daher bin ich überhaupt kein Fan dieser Diskussion von Bürokratieabbau. Denn wenn wir auf der anderen Seite sagen, wir brauchen klare Regeln, ja, dann müssen die klar sein, ja, aber dann müssen sich auch alle dran halten. Und das fand ich ganz gut jetzt denn Koalitionsvereinbarung ist ja auch dieses Thema Demokratie, Bürokratie gefallen. Und ich bin jetzt nicht der größte Fan der SPD, kann ich mal so sagen an der Stelle, wenn das erlaubt ist. Aber der Lars Klingbeil hat was Interessantes gesagt. Und zwar hat er gesagt, weniger Regeln, ja, aber strengere Kontrolle. Ja. Ja. Und das, finde ich, ist ein total passendes Statement. Denn du hast als Mittelständler nichts davon, wenn du dich an die Regeln hältst. Dein Wettbewerber macht es nicht. Er hat dann möglicherweise Kostenvorteile, ja, und du hast die Investition.
Ja, je komplizierter und verworrener das ist, desto mehr Schlupflöcher findet man eben auch. Und das ist das Problem.
Also von daher muss ich sagen, ich will keine amerikanischen Verhältnisse. Das macht mir Angst, ja, immer mehr. Und wenn wir haben klare Regeln und halten uns dran, wenn das sozusagen das Spielfeld ist, auf dem wir Fußball spielen, ja, dann habe ich Spaß an so einer Entwicklung. Ja, muss das immer mit viel Dokumentation und Administration verbunden sein? Natürlich nicht.
Bei diesem Nachhaltigkeitsbericht ist auch wieder ein Anteil Compliance mit dabei, oder? Da muss man auch Bericht erstatten, wie man Compliance lebt im Unternehmen.
Ja, ich würde im Grunde umdrehen, würde sagen, Compliance ist eigentlich nichts anderes als festzustellen, nach welchen Regeln dein Geschäftsmodell ticken muss. Diese Regeln verständlich zu kommunizieren an dein Team und zu kontrollieren, ob diese Regeln eingehalten werden. Das ist Compliance. Und im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit gilt das Gleiche. Nur dadurch, dass es ein relativ, ich sag jetzt mal, neues Thema ist, dadurch, dass es verbunden ist mit erheblichen Anstrengungen, dadurch, dass es inhaltlich anspruchsvoll ist, wird das an der Stelle sehr anstrengend. Und das ist für mich so die Entwicklungsreise. Wir müssen irgendwann über diesen Punkt kommen, wo wir so eine Art Eigendynamik in die Organisation bringen. Wenn man den mal erreicht hat, dann, glaube ich, wird es zum Selbstläufer. Bis dahin ist es mühsam. Und was wir feststellen bei den Kunden, die wir betreuen, wenn wir eine Nachhaltigkeitsstrategie diskutieren mit dem Führungsteam, kommen alle strategischen Fragen auf. Also Nachhaltigkeit hat keinen Selbstzweck. Du hast vor die Diskussion, für wen mache ich das? Stakeholder, gerade das Thema Fachkräftemangel. Wie will ich denn ein junges Talent überzeugen, sich für ein Jobangebot bei mir zu entscheiden, wenn ich solche Themen nicht adressiere? Die Banken immer mehr, dieses ESG-Scoring, das wird sehr anstrengend. Viele Unternehmen haben noch gar nicht das Risiko gesehen, da möglicherweise in einen Liquiditätsengpass zu kommen, wenn sie den ESG-Score nicht sauber abliefern. Gutes Business, ja, für die Zukunft, Wettbewerbsfähigkeit außerhalb von der EU. Ja, also wenn wir auf diese Themen nicht setzen, Nachfolgeregelungen, ist sofort die Frage, wenn ich jetzt investiere in Photovoltaik, ja, in Speicherkapazitäten und, wer zahlt denn das? Dann kommt man relativ schnell auf diese langen Return on Invest Perspektive und dann müssen sofort die Junioren mit an den Tisch. Sonst kann ich das ja, im Grunde kann ich diese Reise gar nicht anfangen. Und eigentlich viele Mittelständler, die wir treffen, haben sich generell dieses Thema strategische Entwicklung und langfristige Unternehmensplanung in der Form nie gestellt oder nicht ausreichend gestellt. Und jetzt könnte man natürlich sagen, die Anforderung an den Nachhaltigkeitsbericht zwingt einen Mittelständler dazu, sich über seine Zukunft Gedanken zu machen. Wenn das Ergebnis davon ist, herzlichen Glückwunsch.
Jetzt machst du ja nicht nur Nachhaltigkeitsberichte und Compliance, sondern bist auch noch Partner in der Autocon, wo er Consulting für die Automobilbranche macht. Was machst du denn da? Ich glaube, du hast eben schon ein bisschen was gesagt in die Richtung, aber
ja.
Erzählen wir nochmal ein bisschen.
Ja, das war ganz interessant. Einer meiner engsten, ältesten, besten Freunde, mit dem ich auch früher schon, wir haben zusammen studiert und wir waren auch eine Zeit lang zusammen beim gleichen Automobilimporteur, der hat sich sehr früh, als ich sozusagen mich für Industrie entschieden hatte, hat er sich entschieden, sich selbstständig zu machen. Thomas Heinemann. Und der Thomas hat mich 2022 angerufen. Er hat ein größeres Projekt für einen seiner Kunden. Und das hat sich total ambitioniert angehört, weil ich hatte mich ja irgendwie entschieden, ja, Automobil ist jetzt irgendwie vorbei. Und wir hatten ja zu meiner Zeit auch relativ viele Innovative, gerade in Skandinavien mit Elektromobilität in Norwegen, das war ja auch unser Projekt. Da ist schon viel passiert, wo wir gesagt haben, ja, also wenn man sich jetzt wirklich neu erfindet, ja, und dieses Thema Transformation, Disruption proaktiv angeht, kann einiges entstehen. Und in diesem Kontext haben wir gesehen, dass sich die deutsche Automobilindustrie eigentlich, sagen wir mal, auch die alle etablierten Marken, wenn man so will, sich mit diesem Thema Vertriebsmodell der Zukunft auseinandergesetzt haben, eine stärkere Digitalisierung, auch in Verbindung mit der Elektromobilität. Also die Disruption hatte sozusagen, die ist in 2022 so richtig spürbar hochgefahren. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt wird es interessant, weil jetzt geht es tatsächlich um Entwicklung und Change. Und der Handlungsdruck ist so groß, dass hier niemand mehr sagen kann, alles gut, machen wir so weiter wie bisher. Und da gab es spannende, ich nenne es jetzt mal Teilprojekte. Und ich habe es auf einer Veranstaltung, da warst du da, hast du immer gesagt, ich war jung und brauchte das Geld. Ich habe an der Stelle tatsächlich auch ein Businesspotenzial gesehen. Und die Gesellschaft, die wir dann gemeinsam gegründet haben mit Autocon, entwickelt sich ja wirklich gut. Wo dann hat man auch den Anspruch zu sagen, ja, lass uns gucken, welches Potenzial da drin steckt und wie können wir damit weitermachen. Und habe da auch erhebliche Businesspotenziale gesehen, die sich jetzt bestätigen. Es ist anstrengender, als ich dachte. Aber wir haben eine sehr gute Entwicklung und die Frage immer, wie sieht es im nächsten Jahr aus? Die beschäftigt, und das ist ja nicht neu, weil ich war ja nie auf einer Beraterseite, die beschäftigt uns intensiv und du das Gefühl hast immer, wenn der Kunde jetzt mal proaktiv in seine Zukunft investieren würde, hätten wir die besten Vorschläge. Und dann hast permanent diese Frage, habe ich ausreichend Personalkapazitäten für die Auftragslage? Und wenn ich jetzt in der Akquisition oder im Sales Funnel motiviert, hoffnungsvoll agiere und ich kriege dann her die Aufträge, brauche ich auch die entsprechenden Skills, ja, die wieder abzuarbeiten. Das ist irgendwie eine total spannende und neue Erfahrung. Und nachdem die Gesellschaft jetzt auch mittlerweile relativ groß ist, habe ich hier eine tägliche Lernkurve. Hält mich jung.
Das ist super. Ja, jetzt hast du eben schon gesagt, wie das war, so aus dem Angestelltenverhältnis, also lange im Konzern, dann plötzlich selbstständig zu sein. Zum Glück hattest du ja Sales-Erfahrung aus den Anfängen deiner Karriere. Aber was glaubst du denn, was sind denn die größten Herausforderungen, wenn man sich so selbstständig macht? An was muss man denn da denken?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich erstmal darauf einstellen muss, dass man über eine längere Zeit Dinge lernt. Und der Gedanke an sich ist schon krass mühsam. Ja, wenn man sagt, als ich ausgeschieden bin und sich davor gehe, in 2 Jahren bin ich der andere Uli Lenz oder bin ich der bessere Uli Lenz oder der Berater oder der Coach. Boah, was für ein Anspruch. Ja. Aber den muss man sich stellen. Habe ich natürlich auch nicht gemacht. Aber das wird jetzt aus der Beobachtung der Zeit, seitdem ich das jetzt mache, muss ich sagen, jeder, der anfängt drüber nachzudenken, stellt euch der Herausforderung, ihr müsst euch verändern. Ja. Und das gelingt mir nur begrenzt, muss ich ehrlicherweise auch gestehen. Also ich habe mir viel mehr Dinge vorgenommen und habe immer mal Sachen probiert, die dann doch nicht funktioniert haben. Also die Fehlerhäufigkeit ist erstaunlich hoch, bis diese Selbsterkenntnisse wirklich durchgedrungen sind, bis da möglicherweise Verhaltensänderungen eintreten. Kann ich an der Stelle alle, die mir geholfen haben, auf der Zeit, denen ich begegnen bin, kann ich mich sofort entschuldigen für alles das, was ich nicht hingekriegt habe, wo ich die Erwartungen nicht erfüllt habe, weil das ist echt heftig. Aber ich würde trotzdem sagen, in der Zeit ist einiges entstanden und wo ich jetzt auch hingekommen bin, wo ich sage, jetzt traue ich mich zu sagen, das sind Dinge, da kann man einen Beitrag leisten, da ist man wirksam und es gibt andere Dinge, da werde ich nie wirksam werden. Und ich sage mal, nach einer Lernphase von 1,5 Jahren, 2 Jahren, muss man dann auch ehrlich zu sich sein. Aber die Lernphase ist schon wichtig, weil das muss man erstmal finden. Ja, und wenn man es dann gefunden hat, dann muss man sagen, okay, oder nicht gefunden, ja, da habe ich was gefunden, da bleibe ich dran und da habe ich nichts gefunden, das lasse ich jetzt. Die Konsequenz und wahrscheinlich, wenn man dann noch jünger ist und nicht so viel Industrieerfahrung hat oder überhaupt Businesserfahrung, ist das möglicherweise noch schwieriger. Ich habe viele Gespräche, du weißt das ja, wenn wir unser Mentorenprogramm hier im Gründwerk zur Anwendung bringen, beziehungsweise uns mit jungen Gründern zusammensitzen. Ich kann ja nur meine Meinungen tauschen. Ja. Und da merke ich aber, dass ich habe da viele Meinungen. Ja. Und wenn ich merke, dass wir in den Diskussionen, dass diese Meinungen Interesse wecken, dann teile ich die gerne mit. Bin weit davon entfernt, jemanden irgendwie Wissen zu diesen Themen mitzugeben. Ich glaube, auf dieser Ebene Business Development, Geschäftsfeldentwicklung, Transformation geht es, glaube ich, sowieso eher nur noch um Meinungsbildung als ums Besserwissen.
Ja, das ist ja auch etwas, was man dann selbst entwickeln muss, also was er gegenüber dann selbst entwickeln muss. Das ist ja nichts, was man vorsetzen kann. Dann funktioniert es ja erst recht nicht.
Genau. Und ist auch nie zu Ende.
Nee, richtig, genau. Und bei den Startups, die wissen ja im Zweifel auch, wo ihre Schwächen sind. Manchmal ist ja einfach nur gut, wenn man sie nochmal darauf hinweist. Ich meine, das ist ja hier sehr ehrlich und auch mit ehrlichem Feedback verbunden. Und du eben gesagt hast, Kritik wird nicht so häufig geäußert. Ich glaube, hier haben wir schon so einen Safe Space, wo das durchaus passiert, aber immer zum Guten. Also immer mit natürlich super guter Absicht, dass die Startups daraus lernen. Aber das tut schon weh. Ne? Also ich erinnere mich an Freitagnachmittage, wo jemand aus dem Büro rauskam und sagte, boah, ich habe gerade ein Feedback von einem Mentor gekriegt, ich brauche jetzt erstmal ein Bier. Also weil der hat so den Finger in die Wunde gelegt. Ich kenne die Punkte alle, ich weiß genau, dass wir da schlecht sind. Aber er hat es mir nochmal gesagt und es tut jetzt gerade richtig weh, aber ich weiß, es hilft mir, besser zu werden. Und das ist ja genau der Punkt, da schließt sich jetzt wieder der Kreis mit deiner Kritik und auch dem Grundwerk an sich, der Startup-Hilfe. Ein Mentor muss nicht immer die Lösung präsentieren, sondern muss eigentlich mal einen Finger in die Wunde legen oder mal eine neue Idee platzieren, sodass man dann wieder eine neue Vision entwickeln kann und sich dahin orientieren kann. Und das klappt hier, glaube ich, immer sehr gut mit den Mentoren.
Ja, ich würde das ergänzen. Ich komme mal auf diesen Punkt Neugierde zurück. Ja, also die Gründer, die wir hier treffen, ja, in dem Mentorenprogramm oder auch die Kollegen von mir oder auch wenn wir mit Kunden zu tun haben, ich bilde mir ein, ja, relativ früh im Gespräch festzustellen, wie viel Neugierde bringt denn der Gegenüber mit. Ja, und da ist meine persönliche Meinung ist, wenn jemand diese Neugierde zeigt, praktiziert, Neugierde sogar entwickelt, da sind die Gespräche immer viel, viel interessanter, spannender und erfolgsversprechend. Ob das dann nachher wirklich so ist, weiß ich gar nicht. Aber ich habe immer so den Eindruck, also wenn mir jemand mehr Fragen stellt, als ich ihm Fragen stelle, das ist für mich dann schon immer, wie gesagt, okay, da ist jetzt Neugierde da und die entwickelt sich möglicherweise weiter. Also das ist so ein Punkt, wo ich sagen würde, für jeden und im Startup, Gründung, etabliertes Business, prüft euch selber, wie viel Neugierde habt ihr denn? Und entwickelt diese Neugierde weiter. Also das ist so der, und der zweite ist, was wir einfach auch gesagt haben, ist auch neugierig zu sein, was ich noch nicht so gut mache oder was bei uns generell noch nicht so gut funktioniert. Und auch neugierig zu sein, die Reaktionen von anderen zu erleben, wenn man mal Kritik äußert. Also da an der Stelle bin ich für mich jetzt so, und das hätte ich vor 3 Jahren so nicht gesehen, ja, aber jetzt kann ich sagen, ja, neugierig sein, ja, macht einen am Ende auch mutiger.
Was glaubst du, ist die größte Hürde für Gründer?
Aus dem, was ich beobachtet habe, würde ich sagen, die größte Hürde ist, dass man sich zu schnell auf eine Geschäftsidee konzentriert und dann, ich sage jetzt mal, tendenziell im Verteidigungsmodus diese Geschäftsidee nach vorne treibt. Das halte ich für die größte Hürde. Es gibt natürlich unterschiedliche Motivationen. Ich meine, wir haben beide schon Gründerinnen, Gründer getroffen, die, ich sag mal, des Gründens willens. Ja, so, ja, ich habe einen Job, der macht mir nicht mehr so viel Spaß. Ich wollte mal selbstständig sein und jetzt suche ich mir irgendwas, womit ich mich dann ernähren kann. Funktioniert nicht. Also muss schon viel Glück dabei sein und viel Eigenkapital, dass sowas funktioniert. Aber eigentlich würde ich sagen, es ist keine gute Idee, so zu agieren. Erleben wir ja immer wieder. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist man, wenn man eine Geschäftsidee hat, zu früh in diesem, sag mal, Wahrnehmungsloch. Auch keine gute Idee.
Also du meinst so, jetzt, mehr rausgehen,
ja,
und
genau,
testen.
Ja, ja. So, und jetzt hast du sozusagen auf der einen Seite, ja, was willst du jetzt, Lenz? Ne? Auf der einen Seite sagst du, du sollst dich nicht selbstständig machen, ja, nur um selbstständig zu sein, gehst praktisch ergebnisoffen los. Und auf der anderen Seite sagst du, ja, ich bin jetzt schon ganz fixiert auf eine Idee, das muss es unbedingt sein. Ja, das ist es auch nicht. Es ist ja irgendwas zwischendrin. Und da wahrscheinlich ist das der Punkt, den niemand auflösen kann. Meine Empfehlung ist nur, weder zu stark sozusagen von der einen noch von der anderen Perspektive loszugehen und sich möglicherweise auch mal Zeit nehmen, ja, verschiedene Alternativen zu durchdenken. Ja, und auf dem Weg dahin, also so lang wie möglich ergebnisoffen zu sein. Ich meine, wir kennen beide auch Gründer, die wir waren ja selber in der Phase, wenn man dann auch sozusagen seine Gründungsidee entwickelt und zu Papier bringt, wie schnell man geneigt ist, ja, das dann sozusagen zu heroisieren. Wie geil ist denn diese, bis die ganze Welt hat auf diese Idee gewartet. Ja, ja, aber es muss halt am Ende des Tages auch jemand kaufen. Also das ist der eine. Und der zweite Teil, die größte Hürde ist, sich wirklich Zeit zu nehmen, um zu lernen, wie der Vertrieb von welchem Geschäftsmodell auch immer, wie der nachher wirklich funktioniert. Und das so früh wie möglich anzufangen. Das ist keine Intelligenz, sondern das ist ein Forschungsauftrag. Und da haben wir ja auch hier im Grundwerk und mit anderen Startups schon viel gehört und gesehen. Und ja, ich würde sagen, die meisten, die wir kennen, die erfolgreich sind, haben diese Nuss mit dem Vertrieb geknackt. Ja, und wir kennen viele, die hatten ein geniales Produkt, auf das die Welt gewartet hat, aber keinen Vertrieb. Wobei, das ist, glaube ich, jetzt so mittlerweile klar, dass das so nicht mehr funktioniert.
Aber das ist tatsächlich ein Punkt, den man sich ganz klar machen muss, wenn man startet, dass Vertrieb einen großen Anteil hat in der ganzen Selbstständigkeit. Und ab einem gewissen Punkt, ich glaube, eine unserer Mentorinnen hat das mal gesagt, ist das dann so 80-20, da machst du nur noch 80%, machst du nur noch Vertrieb und 20% ist dann wirklich das eigene Business. Es gibt solche Phasen, wo man einfach massiv rausgehen muss und sein Produkt nach außen tragen muss. Und da, ja, muss man schon irgendwie eine Liebe für Vertrieb entwickeln, sonst strandet man auch. Also wenn man das nicht mag und nicht tut, kann man eigentlich keinen Erfolg haben.
Naja, kann ich komplett bestätigen. Ich würde noch eins draufsetzen. Im Grunde brauchst du, wenn du praktisch für jedes Geschäftsfeld, für jedes Produkt, für jeden Service, musst du praktisch einen spezifischen Vertrieb entwickeln, der ja noch nicht da ist. Da keine Bücher drüber. Ich würde sagen, du brauchst eine krasse Leidensfähigkeit. Ich wusste ja, wie anstrengend, oder ich wüsste, wie anstrengend es ist, selbstständig zu sein, weil der Betrieb von meinen Eltern, ich bin ja da Mittelständler groß geworden und es war nie rosig. Deswegen habe ich mir gesagt, also du weißt ja, was da auf dich zukommt. Das war jetzt keine rosarote Brille. Aber wie sich's wirklich anfühlt, wenn du vor einem potenziellen Kunden stehst und der dich dann fragt, wie viele Kunden hast du denn schon? Mein lieber Schwan. Also das, und das als Entwicklungsaufgabe zu sehen, zu sagen, umgangssprachlich formuliert, du säufst jetzt Wasser. Ja. Und das war eine ganze Zeit lang, bis du da wieder rauskommst, das ist schon Tough Cookie. Ja, man muss das jetzt nicht alles wissen, aber man muss sich einschätzen können, bin ich in der Lage, das über so eine lange Strecke tatsächlich durchzuhalten. Und da brauchst viele, die auch mental hinter dir stehen. Zweifler kannst du in dem Zusammenhang überhaupt nicht gebrauchen. Du brauchst ein bisschen Selbstmotivation, also nicht ein bisschen, sondern brauchst viel Selbstmotivation. Und aber auch so die Fähigkeit, dir selber positiv auch was vorzugaukeln. Ja, weil da muss man schon, also die Leichtgläubigkeit dazu erhalten. Entlang der Strecke ist eine echte Challenge.
Zum Glück gibt es ja das Grundwerk. Ja. Da kann man ja hinkommen.
Wirklich.
Sich, ja, das ist tatsächlich so. Mhm. Also das soll auch gar keine Eigenwerbung sein, sondern es ist wirklich so, wenn man hier reinkommt und wie häufig wir am Küchentresen stehen und einer sagt, boah, ey, Vertrieb, ich krieg's gerade nicht hin, ich weiß nicht, wo dran's hängt, ich hake da. Und die anderen steigen mit ein und helfen und oder geben mal ihren Blickwinkel ab. Oder einfach nur, wie du sagst, einmal das Positive vorgaukeln, aber auch das andere ist, sich andere zu sehen, die genauso strugglen und das gleiche Problem haben oder vielleicht schon eine Lösung entwickelt haben, die man dann auch ausprobieren kann. Und wie du sagst, es ist ein Ausprobieren, ein Testen am Markt. Und es sind nicht immer alle freundlich. Alle Meldungen, die man zurückbekommt, sind nicht immer freundlich. Deshalb muss man wirklich da ein bisschen dickeres Fell aufbauen und sagen, ja, okay, das hat jetzt nicht geklappt. Aber der nächste Kunde, der ist wahrscheinlich genau der Richtige für mich.
Oder vielleicht sogar probieren. Der Jonas war ja hier von Anvil. Und wir haben uns auch mal Gedanken gemacht, wie er hier am Standort noch stärker mit dem lokalen Mittelstand verknüpft werden kann. Und dann habe ich mich da mal eingebracht. Ja, ich kannte ja schon den einen oder anderen Multiplikator, weil das Team hat es wirklich verdient, ja, dass man denen die Gelegenheit gibt, zu präsentieren, mit welcher Lösung Anvil da antritt. Und ich sage jetzt keine Zahl, aber ich habe wirklich mit die Pfotenwund telefoniert, um da ein paar Türen aufzumachen. Und das war nachher eher so, dass ich sage, das will ich jetzt aber wissen. Und ich will durch diese Tür, unfassbar, ja, wie mühsam die Materie ist, sowas dann zum Laufen zu bringen. Und das war für mich aber, ich hatte schon so eine gewisse Phase hinter mir. Ich war jetzt nicht mehr ganz so betroffen, weil es war ja dann doch sozusagen nicht meine Umsatzverantwortung, ja, sondern leider dann in dem Zusammenhang für Mats und für Jonas. So, aber das probierst du jetzt mal bis nach hinten durch. Und denn ich würde jetzt mal, das müssen die selber beurteilen, aber ich habe zumindest mal so 2, 3 Kontakte, die dann mal zugehört haben, aufgetrieben nach unendlichen Telefonaten, E-Mails. Und dann habe ich mir so gedacht, wie oft kannst du in deinem Leben, ja, so Kampagnen überstehen, bewältigen. Ich will gar nicht rocken sagen, weil das ist kein Rocken von einer Kampagne, sondern das ist echt ein mühsames Durchdrücken. Ich sag mal so, das ist, wenn es funktioniert hat und es ist vorbei, dann ist es geil. Bis dahin ein Riesenmist.
Das ist doch ein tolles Schlusswort. Na, vielleicht hast du noch einen Tipp für die Gründer, die zuhören. Vielleicht schließt man lieber mit einem guten Tipp ab, als mit dem Riesenmist.
Nee, ganz ehrlich, ich kann das schon so stehen lassen. Ich kann das schon so stehen lassen, wenn du sagst, okay, am Ende ist es geil, ja, und vorher musst du den Mist aushalten, bin ich total in Ordnung. Das ist die Botschaft und ihr seid alle eingeladen, jeder ist eingeladen, ins Gründwerk zu kommen. Wir nehmen uns jede Zeit, um Meinungen auszutauschen, euch Feedback zu geben. Also wer üben will, ja, wer sich motivieren lassen will, wer Orientierung braucht, wer sich mal streiten will, ja, und feiern will, der kann jederzeit kommen. Und deswegen sitze ich auch so gerne hier bei dir. Und wir fühlen ja die Familie hier. Und von daher unter dem Aspekt Werbeblock Gründwerk ist halt herzlich eingeladen.
Sehr gerne jeden Freitagmorgen um 9.30 Uhr zum Gründerfrühstück. Da ist die Tür immer offen. Kommt einfach vorbei in Dachau im Wettersteinring 17 und wir freuen uns auf euch. Super. Vielen herzlichen Dank, Uli. Das war super, dass du da warst. Und ich habe wieder ein bisschen mehr gelernt von deiner Vita. Sehr spannend. Vielen herzlichen Dank.
Ja, danke fürs Zuhören.
Das war Startup Kompass, der Podcast aus dem Gründwerk. Wenn euch das gefallen hat, empfehlt uns weiter und lasst gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis bald.